ARD.
Hallo, ich bin Tarek Yousbashi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine.
Ich persönlich kann seit dem 7. Oktober mich nicht mehr frei über die meisten Universitätscampusse bewegen.
Das war Hanna Feiler. Sie ist die Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion Deutschlands und spricht über ihre Erfahrungen als Jüdin in Deutschland nach dem Angriff der Terroristen der Hamas auf Israel vor einem Jahr. Laut Zentralrat der Juden ist das Unsicherheitsgefühl von Jüdinnen und Juden seitdem weiter gestiegen. Ganz Israel steht heute im Zeichen des Gedenkens an die Opfer des Terrorangriffs. Gleichzeitig gehen die Kämpfe weiter. Und die Ukraine hat offenbar ein Ölterminal auf der Krim angegriffen. Das sind einige unserer Themen heute am Montag, den 7. Oktober um 17 Uhr. Vor genau einem Jahr, am 7. Oktober 2023, haben Terroristen der Hamas Israel überfallen und dabei mehr als 1200 Menschen getötet. 251 weitere Menschen wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Seitdem kommt die Region nicht zur Ruhe. Auch an diesem ersten Jahrestag beschießen sich die Kriegsparteien. So wurde heute im Großraum Tel Aviv Luftalarm ausgelöst. Die Terrororganisation Hamas hat erklärt, sie habe die Stadt mit einer Raketensalve attackiert. Auch der Süden Israels war Ziel von Angriffen aus dem Gazastreifen. Die israelische Armee wiederum setzte ihre Angriffe auf Stellungen der Hamas in dem Küstengebiet fort. Und auch im Libanon gab es neue Angriffe, wie Sabina Matai aus Kairo berichtet.
Am Jahrestag des Hamas-Angriffs auf Israel meldete sich auch die mit ihr verbündete schiitische Hisbollah im Libanon zu Wort und rief ihre Anhänger zur Fortsetzung des Kampfes gegen Israel auf. Unterdessen gingen die israelischen Luftangriffe auf die südlichen Viertel von Beirut weiter, die von der Hisbollah kontrolliert werden. Meterhohe Rauchwolken zeugten von Explosionen in der libanesischen Hauptstadt. Nach israelischen Angaben galten sie einem hochrangigen Kommandeur der Miliz. Unabhängig nachprüfen lässt sich das nicht. Zudem nahmen israelische Kampfjets libanesischen Behördenangaben zufolge mehr als 30 Ortschaften im Süden des Landes ins Visier. Das Militär rief auch die Bewohner von einem Dutzend Dörfern und Kleinstädten zum Verlassen des Gebiets auf, das die Küstenstadt Nakura einschließt. Dort ist die UNO-Blauhelm-Mission UNIFIL stationiert, an der auch deutsche Soldaten beteiligt sind.
Trotz des andauernden Krieges steht Israel heute ganz im Zeichen des Gedenkens an die Opfer des Terrorangriffs vor einem Jahr. Allein beim Nova Musikfestival wurden damals mehr als 360 Menschen getötet, als die Terroristen die Veranstaltung überfielen und die Besucher regelrecht jagten. Am ersten Jahrestag haben sich dort Familien, Freunde und Überlebende versammelt. Mein Kollege Michael Latz hat mit unserem Israel-Korrespondenten Julio Segador gesprochen und ihn nach seinen Eindrücken gefragt.
Ja, es war sehr, sehr besinnlich. Es sind viele, viele Tränen vergossen worden, weil man hat, ähnlich wie vor einem Jahr, die Musik bis 6.29 Uhr gespielt. Das war vor einem Jahr genau der Zeitpunkt, als die Musik abbrach, als es Sirenenalarm gab, als die ersten Raketen flogen. Und so war es heute auch, also die Musik bis 6.29 Uhr. Dann gab es eine Schweigeminute. Und es wurden viele Tränen vergossen. Viele Menschen waren dort. Und perfide war allerdings, dass just zu diesem Zeitpunkt Raketen aus Gaza in die Richtung flogen, aus Khan Yunis, also die Hamas, hat gezeigt, sie ist immer noch in der Lage, Raketen abzufeuern. Und sie hat dieses Gedenken auf dem Gelände des Nova Musikfestivals dazu verwendet, um eben erneut Raketen nach Israel zu schießen.
Es gab auch Reden dort, wie zum Beispiel von Israels Präsident Herzog. Seine Worte, zielten die vor allem nach innen, um die Menschen in Israel zum Durchhalten zu motivieren? Oder sind die vor allem auch an die Partner Israels adressiert gewesen?
Es war ganz klar an die Partner Israels adressiert und er hat natürlich schon auch die Geiseln genannt. Er hat es als Narbe auf der Erde bezeichnet und er hat gesagt, wir müssen alles, was in unserer Macht liegt, auch tun, um die, in den, wie er gesagt hat, Tunnel und Kerkern von Gaza gefangenen Geiseln zurückzuholen. Dann aber hat er sich schon sehr, sehr politisch gezeigt, vor allem an die Verbündeten, wo es ja viel, viel Kritik inzwischen gibt an diesen sehr, sehr stark militärischen Kurs der Israel israelischen Regierung. Er hat gesagt, die Welt muss erkennen, dass Israel in seinem Kampf gegen die Feinde unterstützt werden muss, weil nur das bringt der Region auch eine bessere Zukunft und Frieden. Und er hat wörtlich gesagt, wir kämpfen den Kampf der freien Welt. Also er hat an die Verbündeten und an die Nationen eben gesagt, es ist ein Kampf, den wir für alle führen und da müsst ihr uns unterstützen.
Sie haben eben die Geiseln schon erwähnt, die Hamas immer noch in ihrer Gewalt hat. Rund 100 Menschen sind das und niemand weiß, wie es den Menschen geht. Wie schauen die Angehörigen auf diesen Tag? Gibt es irgendeine Hoffnung, an die sie sich klammern können?
Also sie haben viel Hoffnung. Das zeichnet diese riesige Bewegung der Angehörigen der Geiseln eigentlich aus, dass die nicht aufgeben. Und ich hatte in der vergangenen Woche Gelegenheit, mit einigen Angehörigen von Geiseln zu sprechen. Und ganz präsent habe ich das Gespräch mit Ahmed Shemtov, sein Bruder Omar Shemtov war auf diesem Nova Musik Festival, wurde damals entführt und sie haben vor 3 Monaten das letzte Lebenszeichen von Omar Shemtov bekommen und Ahmed sagte zu mir, also wenn ich jetzt nicht mehr an meinen Bruder denke, wenn ich nicht fest davon überzeugt bin, dass wir ihn rausholen werden, dass er wiederkommt, dann kann ich doch gleich sein Grab schaufeln. So weit wollen wir es nicht kommen lassen. Und das ist wirklich auch die Einstellung, die sehr, sehr viele haben. Deshalb auch dieses Insistieren und darauf drängen, dass die Regierung ihren stark militärisch geprägten Kurs jetzt auch, Sie haben es ja vorhin auch erwähnt, im Norden, im Libanon und jetzt auch mit dem Iran, dass das eben zurückgeführt wird, dass man sich wieder um die Geiseln kümmert. Denn eins ist klar, mit diesem Kurs der letzten Wochen ist natürlich der Fokus von den Geiseln weggerückt in den Norden und man hat kaum noch über die Geiseln gesprochen in der letzten Zeit.
Worüber man in Israel auch wenig gesprochen hat, zumindest vor einem Jahr, war die Aufarbeitung dessen, was damals passiert ist. Schon früh nach dem Überfall gab es Vorwürfe, Geheimdienst und Militär hätten Anzeichen für die Gefahren ignoriert. Zunächst hieß es dann, darum kümmern wir uns später. Was ist seitdem passiert?
Es ist nicht viel passiert. Wir haben von den Geheimdiensten und auch vom Militär inzwischen wirklich auch das Eingeständnis, dass Fehler begangen wurden, dass man die Menschen im Stich gelassen hat. Erst gestern hat der Generalstabschef Herzl Halevi gesagt, was die Armee sich da geleistet hat, war ein Riesenfehler. Und er kann sich in aller Form bei allen Angehörigen der Opfer und der Geiseln eigentlich nur entschuldigen. Was aussteht bis heute ist, dass die politische Ebene Verantwortung übernimmt. Da ist nichts geschehen. Es ist der gleiche Verteidigungsminister und wir haben den gleichen Ministerpräsidenten, Benjamin Netanyahu. Er hat ja gesagt, er möchte Verantwortung übernehmen, aber erst wenn der Krieg beendet ist. Und da ist eben auch sehr, sehr viel Kritik an seiner Person von dieser Bewegung der Angehörigen der Geiselopfer, die sagen, er will dadurch, dass er den Krieg in die Länge zieht, dadurch, dass er immer wieder neue Fronten, jetzt zuletzt mit der Hisbollah und mit dem Iran aufmacht, will er im Grunde von seiner Verantwortlichkeit ablenken. Und das ist ein Vorwurf, der so nicht ganz von der Hand zu weisen ist.
Schauen wir nach Gaza. Mehrere 10.000 Menschen sollen infolge israelischer Angriffe seit dem 7. Oktober im vergangenen Jahr gestorben sein. Überprüfen lässt sich das kaum. Und die humanitäre Lage ist katastrophal. Spielt das der Hamas in die Hände dort?
Also es spielt auf jeden Fall den radikalen Gruppen in die Hände. Und wir rätseln ja alle so ein bisschen auch, wie stark ist denn die Hamas noch? Also die Information, die wir bekommen vom israelischen Militär, da heißt es, dass die Hamas als militärische Einheit kaum noch eine Rolle spielt. Ich glaube, dass die Gegebenheiten im Gazastreifen, die Kämpfe, die wir zuletzt jetzt auch wieder vor allem in den letzten 3 Tagen verstärkt sehen, dass die doch eine andere Sprache sprechen. Ich glaube, dass die Hamas weiterhin sehr aktiv ist, dass sie sich einfach zurückgezogen hat. Sie ist sicherlich nicht mehr als militärische, gut strukturierte Einheit vorhanden, wie noch zu Beginn des Krieges. Aber sie bestimmt schon noch das zivile Leben im Gazastreifen. Das sagen uns im Übrigen auch unsere Mitarbeiter, die immer noch dort sind, dass die Hamas eben sich jetzt mehr auf eine Guerillataktik auch verlagert hat. Aber das wird so vom Militär nicht kommuniziert. Eines muss man ganz klar sagen. Benjamin Netanyahu hatte als Kriegsziel ja herausgegeben, dass die Hamas zerschlagen wird, dass Israel aus dem Gazastreifen nicht mehr gefährdet wird. Dieses Kriegsziel ist bei Weitem nicht erreicht.
Soweit Tel Aviv-Korrespondent Julio Segador im Gespräch mit Michael Latz bei NDR Info. Die jüdischen Gemeinden in Deutschland sehen sich ein Jahr nach dem Überfall der Hamas auf Israel noch immer im Ausnahmezustand. Der Zentralrat der Juden hat fast 100 Gemeinden dazu befragt. Zwei Drittel von ihnen berichteten demnach über negative Folgen für sie durch den Gaza-Krieg. Es gebe Angst vor Angriffen, auch nehmen weniger Mitglieder am Gemeindeleben teil. Fast die Hälfte der befragten Gemeinden haben außerdem schon antisemitische Taten selbst erlebt. Insgesamt habe sich das jüdische Leben innerhalb der vergangenen 12 Monate verändert und sei weniger sichtbar als zuvor. Wie sich das im Alltag auswirkt, dazu hat heute die Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion Deutschlands, Hanna Feiler, auf NDR Info ihre Eindrücke geschildert. Nach ihren Worten haben die Anfeindungen seit dem Terror der Hamas auch hierzulande stark zugenommen.
Ehrlich gesagt schauen wir nicht mehr mit einer Überraschung darauf. Es ist Teil unseres Alltags geworden. Wir sind es mittlerweile mehr als gewöhnt. Lange vor dem 7. Oktober waren Sicherheitsmaßnahmen und Sicherheitsbedenken etwas Alltägliches für uns. Unsere Einrichtungen, unsere Synagogen waren schon immer auf Polizeischutz angewiesen. Aber gerade seit dem 7. Oktober erleben wir eine Welle des Antisemitismus, der so alltäglich geworden ist, so radikal, so offen, dass es uns überhaupt nicht mehr wundert, dass wir heute in den Zuständen leben, in denen wir leben. Dennoch gucken natürlich viele von uns auf eine Zeit vor dem 7. Oktober und fragen sich, wie kann es sein, dass 2024 im postnationalsozialistischen Deutschland so etwas möglich ist.
Soweit Hanna Feiler von der Jüdischen Studierendenunion auf NDR Info. Und wie im Nahen Osten geht auch der Krieg in der Ukraine weiter. Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben bei einem Angriff auf der Schwarzmeerhalbinsel Krim ein Ölterminal getroffen. Die von Russland eingesetzten Behörden auf der Krim haben mittlerweile bestätigt, dass in einem Öllager in Feodossia ein Brand ausgebrochen sei. Es handelt sich laut ukrainischen Angaben um das größte Umschlagterminal für Ölprodukte auf der Krim und habe unter anderem auch die russische Armee beliefert. Außerdem hat der ukrainische Militärgeheimdienst gemeldet, dass er ein russisches Minenräumschiff beschädigt hat. Das Schiff sei in der Ostsee stationiert, so der Geheimdienst auf Telegram. Demnach wurde der Motor beschädigt und das Schiff bleibe für längere Zeit in Reparatur. Wann die Aktion durchgeführt worden ist, wurde nicht mitgeteilt. Im ukrainischen Hafen Pivdeni wiederum ist laut Angaben der ukrainischen Regierung ein ziviles Schiff bei einem russischen Raketenangriff beschädigt worden. Das Schiff ist demnach mit Getreide beladen, die 15 Besatzungsmitglieder seien nicht verletzt worden. Und die russische Armee meldet die Eroberung einer weiteren Ortschaft im Osten der Ukraine. Das Dorf Chordivka in der Nähe der logistisch wichtigen Stadt Pokrovsk sei von den eigenen Truppen eingenommen worden, wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitgeteilt hat. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.